24 Türen. Der Hersfelder Adventskalender mit Ute und Herbert Janssen. Ich lese eine Geschichte von James Krüss aus seinem Buch Mein Urgroßvater, die Helden und ich. Der Weihnachtsbaum im Niemandsland oder der rasende Marzipanbäcker. Es war im Ersten Weltkrieg, als sich in den Schützengräben Frankreichs ein deutsches Regiment, hauptsächlich Berliner, und ein französisches Regiment, ausnahmslos dunkelhäutige Algerier, gegenüberlagen. Am 24. Dezember 1917, dem Tag, an dem die Christen in aller Welt den Heiligen Abend feierten, herrschte, ohne dass es besondere Abmachungen bedurft hätte, Waffenruhe auf beiden Seiten der Front. Deutsche wie Franzosen zollten dem heiligen Fest ihren Respekt. Jene Algerier aber, denen das Berliner Regiment gegenüberlag, waren Mohammedaner. Ihnen bedeutete der 24. Dezember nichts. Sie kannten kein Weihnachtsfest. Auch hatte die französische Heeresleitung versäumt, sie darüber zu unterrichten, dass an diesem Tag, nach stillschweigendem Übereinkommen, die Waffen zu schweigen pflegten. So knallten und ballerten die algerischen Artilleristen wie jeden Tag aus purer Unkenntnis auf die deutschen Linien los. Das deutsche Regiment, empört über die Missachtung des ungeschriebenen Gesetzes, ballerte zornig zurück. Das sorgfältig ausgeübte Umbringen von Menschen mittels Pulver, Feuer, Metall und Mathematik, das man Krieg nennt, nahm auf diese Weise auch am Heiligen Abend seinen blutigen Fortgang. Nun war in einem der vordersten deutschen Gräben ein Berliner Konditor namens Alfred Kornitzke damit beschäftigt, Marzipan für seine Kompanie herzustellen. Das Grabenstück, in dem er hingebungsvoll Mandeln klein hackte, war gegen Einschläge der feindlichen Artillerie ziemlich abgesichert, aber die Detonationen der in der Umgebung einschlagenden Granaten behinderten den Konditor erheblich in seiner Arbeit. Da er die Mandeln mangels einer Mandelmühle mit einem eigens feingeschliffenen Saitengewehr zerhackte, schnitt er sich bei der plötzlichen Erschütterung durch eine berstende Granate in die linke Hand und musste mit einem störenden, dicken Verband weiterwerkeln. Wenig später verlor er einen Teil des kostbaren, mühevoll beschafften Rosenwassers, als die Karaffe bei einem besonders lauten Knall einen Sprung bekam. Das Rosenwasser musste in leere Konservendosen umgefüllt werden. Am schlimmsten war aber, dass der kleine dicke Konditor ständig um die Flamme des Petroleumskochers fürchten musste, da für die Marzipanherstellung ein gleichmäßig brennendes Feuer von Wichtigkeit ist. Gerade in dem Augenblick, als Kornitzke den Topf auf die Flamme setzte, um bei gleichmäßiger Wärme die Masse gleichmäßig rührend in edles Marzipan zu verwandeln, riss die Erschütterung einer sehr nahen Detonation ihm den Holzlöffel aus der Hand. Die Flamme ging mit einem Schnalzlaut aus und der Topf wäre unweigerlich umgekippt und ausgelaufen, wenn der Konditor ihn nicht, seinen Verband als Topflappen benutzend, aufgefangen hätte. »Jetzt reicht's mir aber«, brüllte der in seiner sorgfältigen Arbeit wieder einmal gestörte Konditor. »Diese Knallköpfe von Mohammedaner haben nicht mal vor einen ordentlich ausgebildeten Berliner Zuckerteigkünstler Respekt.« »Aber Alfred«, belehrte ihn ein Kamerad, »wie sollen denn die Mohammedanischen wissen, dass wir heute Weihnachten feiern und Marzipan machen? Das kennen die doch nicht.« Wieder gefährdete eine Detonation den Topf mit seinem kostbaren Inhalt. Wieder musste Alfred Kornitzke ihn auffangen und jetzt geriet er in förmliche Raserei. »Det kennen die nicht?« brüllte er. »Hast du ne Ahnung, Teuerster? Det Rosenwasser, det kommt ja von die Orientalen.« »Aber Weihnachten kennen die nicht, Alfred. Det ist det Malheur.« Wieder ein fürchterlicher Knall, wieder eine Erschütterung und wieder war das Werk des Zuckerteigkünstlers in Gefahr. Jetzt war in dem kleinen Dicken kein Halten mehr. »Det reicht mir, Geschäftsfreunde«, tobte er in Richtung auf die gegnerischen Linien. »Weihnachten ist Weihnachten und Marzipan ist Marzipan. Ich lass mir det von euch nicht vermiesen. Da schieb ich jetzt einen Riegel oder vielmehr ein paar Tannenbohmen vor.« Ehe seine Kameraden ihn begriffen, hatte der rasende Konditor, der selbst hier an der Front eine Bäckermütze trug, einen kleinen kerzenbesteckten Tannenbaum gepackt und war mit ihm über den Grabenrand aufs freie Feld gehechtet, dass die feindliche Linie in der klaren Nacht vollständig einsehen und mit Feuersalven bestreichen konnte. Die hinter schmalen Schießscharten postierten deutschen Beobachter glaubten, ihren Augen nicht trauen zu können, als sie plötzlich einen deutschen Soldaten, der eine Bäckermütze trug, mit einem Tannenbaum auf die feindlichen Schützengräben zulaufen sah. Feldtelefone und Morsegeräte begannen zu läuten oder zu ticken. Eine unglaubliche Meldung sprang von Kommandostelle zu Kommandostelle durch das vielverzweigte Grabensystem, und unter den Soldaten, die nur Bruchstücke der Meldung aufschnappten, entstanden die wildesten Gerüchte. Das einzig Greifbare im Durcheinander der Erkundigungen, Gerüchte und hin und her flitzende Nachrichten war der Befehl des Regimentskommandeurs, das Feuer sofort einzustellen. Nun verwirren im Kriege ungewöhnliche Vorkommnisse Freund wie Feind gleichermaßen. Für die algerischen Schützen und Artilleristen war ein Soldat mit einer Bäckermütze und einem Baum mit Kerzen in der Hand eine Sache, über die keine Dienstvorschrift Anweisungen gab. Das Ding war zu verrückt, um darauf zu schießen, und viel zu ulkig, um es bedrohlich zu finden. Man schoss ganz einfach nicht auf Alfred Kornitzke. Man sah ihm ratlos zu, bis nach einer Weile auch in den französischen Linien Telefone zu läuten und Morseapparate zu ticken begannen. Dabei erfuhren die Algerier plötzlich auch von der allgemeinen Waffenruhe während der Weihnachtsfeiertage und stellten ebenfalls das Feuer ein. Alfred Kornitzke war inzwischen ein ganzes Stück vorwärts marschiert. Nun blieb er stehen, schätzte die Entfernung zwischen den Fronten ab, fand, dass er etwa in der Mitte zwischen den feindlichen Linien sei, ebnete den Boden mit einer Schuhspitze, stellte das Tannenbäumchen sorgfältig hin, holte in aller Seelenruhe die Streichhölzer, die für den Petroleumkocher bestimmt waren, aus seiner Uniformtasche und steckte, da es eine windstille, frostklare Nacht war, Kerze um Kerze an. Gerade in dem Augenblick, in dem das ganze Bäumchen festlich strahlte, stellte die feindliche Artillerie ihr Feuer ein. Es war plötzlich unheimlich still. Und in diese Stille hörte man auf beiden Seiten Alfred Kornitzke brüllen: »Na also, ihr Dösköppe, jetzt wisst ihr, was los ist. Fröhliche Weihnachten!« Dann marschierte er wieder zu den deutschen Linien und turnte zurück in den Graben, wo man ihn lachend und händeschüttelnd empfing. »Als der Alte zuerst von deinem Alleingang gehört hatte, wollte er dich einbunkern«, hörte er sagen. »Jetzt überlegt er, ob er dich für einen Orden vorschlagen soll.« »Er soll mich mein Marzipan machen lassen«, sagte der Konditor, eilte an seinen Topf, zündete wieder den Petroleumkocher an, begann gleichmäßig rührend mit der Marzipanherstellung und erklärte seinen andächtigen Zuschauern, er würde, wenn er wieder ins Zivilleben zurückkehre, Heidenapostel werden. »Ich weiß nun, wie man det macht«, fügte er hinzu. Das Bäumchen zwischen den Linien strahlte noch lange und gab den Militärseelsorgern willkommenen Stoff für die Weihnachtspredigt am nächsten Tag.